Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie bei unserem Endo-Podcast Good Morning Endoskopie, alle 14 Tage neu. Ich sitze heute hier in Oslo in Norwegen und wenn man in Oslo sitzt, trifft man sich mit Michael Pretthauer. Hallo Michael, grüß dich, herzlich willkommen zu dem Podcast.
Hallo Alex, freut mich hier zu sein.
Du warst ja schon mal Gast bei Thomas damals. Damals ging es über die Adenom-Detektionsrate, war ein sehr beliebter Podcast. Dann kam als nächstes die Nordic-Studie. Wie viele Podcasts musstest du zur Nordic-Studie beantworten?
Gute Frage. Viele. Aber das macht mir ja Spaß. Und es macht mir auch Spaß, heute wieder hier zu sein. Also ich mag das ja. Es waren viele. Und es ist ja toll, dass die Leute daran interessiert sind, was man so macht.
Ne? Das ist richtig. Und ich glaube, es kann mir auch vorstellen, es gab viele Diskussionen auch zu dieser Studie. Aber da wollen wir heute gar nicht weiterreden. Wir haben heute ein anderes Thema uns ausgesucht. Was wir heute haben, ist ja für alle jungen Wissenschaftler, Altwissenschaftler, Endoskopiker, die gerne auch akademische Endoskopie machen, so wie du. Wie kann ich mit endoskopischer Forschung so erfolgreich sein, dass ich auch mit endoskopischen Fragestellungen ins New England Journal komme? Und dafür bist du der ideale Gesprächspartner, weil du ja selber auch schon entsprechend Track Record hast. Wie oft warst du schon im New England Journal?
Oh, gute Frage. Ich habe das.
Also wenn es so oft ist, dass du dich nicht mehr erinnern kannst dran, dann muss es sehr.
Ich glaube, ich habe 7 oder 8 Papers.
7 oder 8. Also das ist ja schon, glaube ich, mehr als bemerkenswert. Du bist zusätzlich auch noch Associated Editor von Annals of Internal Medicine, also auch eines der eher hochrangigen, hochklassigen Journals, die wir so kennen. Und du machst auch einen Kurs für Scientific Publishing.
Das stimmt, ja, richtig. Einen Kurs, den wir hier in Oslo, zumeist in Oslo, ab und zu auch mal woanders machen, einmal im Jahr, zusammen mit Redakteuren, Kollegen im New England Journal und in Annals, arbeite als Associate Editor. Und das läuft immer im Mai in Oslo und ist immer ausgebucht und ist unheimlich interessant, weil wir halt den Leuten dann versuchen beizubringen, wie man eben gute Publikationen schreibt, ne? Unter anderem in der Endoskopie, aber auch in anderen Fachgebieten.
Genau, und das wollen wir jetzt rauskriegen.
Super.
Was ist denn, fangen wir mal an, ich meine, man kann sich ja jetzt nicht vornehmen, ich werde jetzt im New England Journal publizieren. Ich glaube, man muss ja zunächst mal daran arbeiten, dass man versucht, ja, wissenschaftlich Wertvolles zu generieren.
Richtig.
Was sind da die Hauptpunkte schon mal, dass man sagt, das ist jetzt was, was potenziell in einem auch höherwertigen Journal publiziert werden könnte?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, du hast es schon angedeutet. Man kann das nicht planen. Man kann nicht sagen, Mensch, diese Studie, wenn ich die jetzt mache und in 5 Jahren oder in 3 Jahren, wenn die fertig ist, dann ist das ein New England Journal Paper. Das kann man sich natürlich wünschen oder hoffen. Das machen ja viele und ich auch. Gut, ich habe das ein paar Mal geschafft, aber ich meine, ich, so wie alle anderen auch, die hier zuhören, sind ja die Einreichungsrate bei mir ist auch viel höher als die Akzeptanzrate.
Also auch ein Michael Pretthauer kriegt nicht jede Arbeit in New England.
Nein, nur ein ganz kleiner Prozentanteil. Worauf es ankommt, denke ich mal, ist eigentlich universell. Nicht nur fürs New England Journal oder für Annals, sondern auch für andere Publikationskanäle. Und ich kann es mal so erklären, wie ich das so sehe, wenn ich als Redakteur, als Mitherausgeber arbeite und mir die Manuskripte angucke, die ich immer jeden Tag so zugeschickt bekomme in der Zeitschrift, wo ich arbeite, in Annals. Es sind im Prinzip immer die drei Dinge, die worauf ich gucke und ich überlege, wie ist das Manuskript. Das eine ist, auf Englisch sagt man new, true und interesting. Und ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzen kann, vielleicht mit Neuheit oder Neuigkeit. True vielleicht mit Wahrheit, obwohl das ist ein sehr großes Wort. Das heißt also die Qualität der Forschungsmethode, ne? Und dann natürlich interesting, also das Interesse für die Leserschaft, den Leserkreis der Zeitschrift, wo man jetzt meint, man könnte das publizieren. Das ist zum Beispiel also fürs New England Journal alle Mediziner in der Welt, ne? Und auch große Teile der Öffentlichkeit. Oder wenn man eine endoskopische Zeitschrift wählt, halt die Endoskopiker dieser Welt. Und diese drei Dinge sind die ganz zentralen, was alle Manuskripte angeht.
Also es muss potenziell, sage ich mal, eine Arbeit sein, wenn ich dich da richtig verstehe, die auch einen Impact hat auf das Prozedere und zwar nicht nur jetzt für einen kleinen ausgewählten Kreis, jetzt ob ich jetzt eher dieses Messer oder dieses Messer benutze, sondern es muss dann letztendlich auch schon potenziell in unsere Leitlinien eingehen,
richtig,
wo wir dann eben sagen können, das ist jetzt was, wo wir einfach umdenken müssen, wo wir unsere Patienten vielleicht anders behandeln müssen.
Genau. Das heißt also, wenn wir, ganz richtig, Alex, also wenn wir diskutieren, und wir haben ja immer einmal in der Woche am Donnerstagabend, das ist sowohl im New England Journal so als auch in Annals, Donnerstagabends ist immer Manuscript Conference, wo wir Manuskripte diskutieren. Manuskripte, die halt eingereicht wurden und die eine positive Review hatten und wo die an die Redakteure meinen, naja, das ist vielleicht was, was wir publizieren wollen. Und die werden diskutiert mit allen Redakteuren, die dort arbeiten, also 15, 20 Leute. Am Ende ist es oft so, dass man sich fragt und dass einer von denen, die um den Tisch sitzen, dann auch fragen, okay, does it change clinical practice? Also werden wir, das medizinische Feld, die Endoskopie oder wie auch immer, werden wir nach dieser Publikation irgendwas anders machen als vorher? Wenn die Frage mit Ja beantwortet werden kann, ist es halt dann auch ein potenzielles, zum Beispiel New England Journal Paper.
Das erklärt dann auch vielleicht auch die Frage, die ich mir nämlich auch schon gestellt habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch. Die meisten Studien, die man so sieht, jetzt siehe auch Nordic Trial, das sind ja gigantische Studien mit unglaublich hohen Patientenzahlen über 10 Jahre oder noch länger verfolgt, wo man sich denkt, na gut, das ist natürlich schon was, was nicht einfach so nebenbei gelassen wird. Es hat einen Impact.
Ja.
Andererseits gibt es ja dann auch wieder Studien, auch im New England Journal, ganz aktuelles Beispiel zur PD-1-Blockade beim Rektumkarzinom. Weniger als 20 Patienten.
Ja, 12 Patienten.
12 Patienten, 6 Monate Follow-up. Da denkt man sich natürlich, das kann ja jeder eigentlich.
Ja. Ja, das kann man sich so denken. Aber es ist auch mit 12 Patienten ist viel, viel Arbeit dahinter.
Aber hängt es dann auch an dem Thema, dass man einfach sagt, das ist jetzt sowas Brandheißes, was mehr oder weniger, was wir unbedingt bringen müssen, weil es einfach signifikant vielleicht das gängige Prozedere verändern kann?
Ja, also die Newness, dieses erste Prädikat, wo wir uns heute überlegen, also gibt es irgendeinen Impact jetzt und heute oder vielleicht in 4 Wochen, wenn wir es publizieren? Wie passt das rein? Wie sieht das Feld so aus? Ist das irgendwie was disruptive ist, wie man auf Englisch sagt, ne? Dann ist es auch so, dass man auch mal eine Studie mit nur 12 Patienten macht oder mit 25. Wir hatten ja vor ein paar Jahren die Fäkaltransplantation, auch im New England Journal, mit 25 Patienten, die auch die Behandlung der rezidivierenden Clostridium-Colitis verändert hat, ne, mit 25 Patienten. Richtig, das sind dann so Dinge, die wirklich, wo man sagt, Mensch, das ist was wirklich disruptive ist.
Ja, wenn wir nachher auch nochmal drauf kommen, auch so die Frage disruptive bezüglich Therapiealgorithmen oder disruptive einfach, weil das Thema so weit diskutiert wird. Ne?
Also ich denke mal, das wird, glaube ich, ein bisschen überbewertet, weil ich glaube zumindest die großen medizinischen Fachzeitschriften, so wie diejenigen, die wir jetzt diskutiert haben, ich glaube, da hat man eher den Gedanken oder den Anspruch, dass man selbst die neuen Dinge definiert. Das heißt also, man ist vielleicht nicht so daran interessiert, was jetzt in ist oder so. Man ist daran interessiert, wirklich das Feld, wo es drüber handelt, weiterzubringen. Ob das jetzt in ist, ob jetzt alle drüber sprechen oder nur ein paar drüber sprechen oder noch keiner drüber spricht, ist nicht so interessant. Wenn die Redakteure meinen, Mensch, das ist wirklich das große Ding, auch wenn noch keiner drüber spricht oder drüber gesprochen hat, dann und die Qualität stimmt halten, dann ist das interessant. Also man definiert sich in den großen Zeitschriften, glaube ich, als Opinion Leader, wenn ich das mal sagen darf. Und dann kann man dann auch, wenn man in diesem Zustand ist, dann auch selbst definieren, was jetzt das nächste Große ist in der Medizin oder in dem Feld.
Dennoch glaube ich, und du hattest es ja auch schon angesprochen, True war eines der drei Wörter, die Methodik spielt ja auch eine Rolle.
Eine ganz große Rolle.
Also es ist nicht nur das Ergebnis oder die Fragestellung, es ist dann auch die Methodik, die dahinter steckt, weil es muss Substanz haben.
Ja, und es ist in den Redaktionen, ich habe ja vor 12, 13 Jahren auch im New England Journal mal gearbeitet, als Junior-Redakteur damals für 2 Jahre. Und auch in Annals jetzt bei uns ist es so, die große Angst in den großen Zeitschriften ist, irgendwas zu veröffentlichen, was sich als falsch herausstellt. Falsch, weil die Methode nicht gestimmt hat oder die Statistik nicht gut war. Oder dass irgendwas ganz falsch gelaufen ist, dass man was absichtlich falsch gemacht hat, gibt es ja auch dass Betrüger da sind. Das ist die große Angst, und man weiß, der Impact ist so groß.
Ja.
Wenn wir irgendwas publizieren, dann glauben das viele. Und wenn man dann nach 4, 6 oder 8 Wochen sagen muss, nee, das stimmt nicht, wir haben einen Fehler gemacht, die Angst ist sehr groß. Das heißt also, wenn man irgendeine kleine Ahnung nur hat, dass, oh, wir wissen nicht genau, ist es wirklich so gewesen, war das wirklich das Reagenzglas, war es wirklich der Patient, da stimmt irgendwas nicht, man kriegt so ein Gefühl, dann sagt man nein.
Trotzdem auch nochmal jetzt vielleicht auch zurück auf deine Erfahrung. Ich denke jetzt mal, die Papers, die du höherrangig publiziert hast, das waren ja größere Studien jetzt. Mhm. Und da taucht natürlich auch gleich die Frage auf, wie schafft man das überhaupt? Dieses Frage Networking,
ja.
Frage auch Finanzierung von diesen Studien, dass man mit einer Hypothese über 10 Jahre hinweg auch diese Studie aufrechterhalten kann, die ein Heidengeld verschlingt und die ja auch unglaubliches Networking. Was muss man da machen, dass man dort so weit kommt, wie du jetzt ganz aktuell auch hingekommen bist mit der Nordic-Studie?
Ja, ich glaube, es ist so wie auch, sage ich mal, in der klinischen Tätigkeit, man muss unheimlich viel Zeit verwenden und man muss sich dazu dedikieren. Also ich habe vor einigen Jahren ganz bewusst, und das war schmerzhaft, ganz bewusst die Entscheidung getroffen, nicht mehr Vollzeit-Endoskopie zu machen, weil ich halt diese großen Studien und die mir als wichtig erscheinen, die Studien machen wollte und will und aber ganz klar gesehen habe, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich klinische Tätigkeit runterschrauben muss. Und jetzt mache ich nur noch einmal die Woche, einen Tag die Woche Endoskopie und der Rest der Zeit ist wirklich Wissenschaft und halt mein Hauptberuf im Prinzip ist es jetzt, diese Forschung auf so einem hohen Niveau durchzuführen, sodass es dann auch diesen Impact hat, den ich erwarte und den halt auch dann die Leser erwarten, die das lesen, was wir produzieren. Es ist ein Vollzeitjob und die Endoskopie ist dann halt für mich persönlich und auch für viele um mich rum zu einem Teilzeitjob runtergeschraubt worden.
Da fragt natürlich jeder gleich, wer finanziert das dann?
Das ist ja auch ein Teil meiner täglichen Arbeit, halt die Gelder reinzubekommen. Ja. Und das finanzieren natürlich Geber, so wie die EU zum Beispiel, so wie die euch in Deutschland, die Forschungsgemeinschaft, was es auch dann hier in Norwegen gibt, NIH in den USA und so weiter. Also das ist die mühselige Arbeit, die Gelder reinzukriegen für solche Studien.
Richtig, richtig. Letztendlich, man erkauft sich halt dann die Freiheit. Also man generiert die Gelder, dass man eben dann die Zeit für solche Sachen hat. Jetzt höre ich aber auch immer wieder von vielen, naja, mit unseren klinischen Fragestellungen, Endoskopie, da kriegen wir ja eh keinen Antrag und das interessiert doch keinen. Die wollen ja nur die Grundlagenwissenschaftler.
Ja.
Also ich meine,
ich finde, es ist besser geworden. In den letzten, sage ich mal, 3-4 Jahren vielleicht, hat angefangen ein bisschen vor der Pandemie schon. Vor, sage ich mal, 5, 7, 8 Jahren war es schlimm, finde ich. Also EU zum Beispiel, wenn man da mit irgendwelchen klinischen Sachen reinkommen wollte oder klinisch-epidemiologischen Sachen, praktischen Sachen, da hat man so gut wie keine Chance gehabt. Das war mein Eindruck und auch der Eindruck von vielen anderen, glaube ich. Das ist besser geworden. Also die letzten Jahre hat sowohl die EU als auch viele andere externe Geber, die Drittgelder haben, haben das, glaube ich, eingesehen und haben auch Mechanismen geschaffen, wo man halt als klinischer Forscher, als zum Beispiel endoskopischer Forscher, eine gute Chance hat, glaube ich. Das ist besser geworden.
Also wenn die Fragestellung stimmt und wenn man entsprechend auch das dann wirklich hartnäckig bearbeiten möchte mit einem entsprechenden Netzwerk, dann kann man das auch schaffen, ich glaube.
Das kann man schaffen. Das Netzwerk ist wichtig. Die Zeit ist wichtig. Also wir in unserer Gruppe, wir arbeiten oft mehrere Jahre mit Protokollen, bevor wir die erstmal einreichen. Ne? Mhm. Und dann geht vielleicht noch 2, 3 Jahre ins Land, bevor wir dann das Geld kriegen und auch anfangen können. Die Nordic-Studie zum Beispiel, die ja 2010 angefangen hat mit Patienten mit Koloskopien, die hatten wir seit 2004 geplant. Mhm. Also die erste Protokollversion war 2004 fertig.
Ich möchte jetzt noch was von dir wissen zur der Evidenz auch von Studien. Mhm. In Deutschland wird zum Beispiel auch immer viel diskutiert, die holländischen Pankreatitis-Studien, die ja auch sehr gutes Network haben, hervorragend publizieren.
Und eine super Infrastruktur
auch. Infrastruktur haben und auch Daten dann letztendlich auch herauspublizieren oder publizieren, die dann auch bei uns ganz aktuell in die deutschen Leitlinien eingehen. Andererseits sehe ich dann auch schon manchmal das Problem, dass man, wenn man sich die Studien im Detail ansieht, randomisierte Studien, multizentrisch, langes Follow-up, 60% werden gar nicht rekrutiert beziehungsweise randomisiert. Ist dann das dann auch tatsächlich was, sag ich mal, klinisch immer so wertvoll ist? Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt.
Ja, ist eine gute Frage. Und gut, da gibt's ja große Unterschiede. Und man muss sich wirklich, wie du sagst, die Studien ganz genau angucken. Wer ist drin und wer ist nicht drin? Mhm. Und wie ist das im Vergleich zu meinen Patienten bei mir auf der Bettenabteilung oder im Krankenhaus? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Generell denke ich, die externe Validität von solchen klinischen Studien, das heißt also, ist das für meine Patientenpopulation, ist das vergleichbar, ist immer ein Problem und denke ich mal, wird auch oft ein Problem bleiben bei diesen ersten randomisierten Studien, weil man wirklich versucht, den Prozess zu optimalisieren. Das heißt also, die Patienten, wo man nicht genau weiß, wo die eine Komorbidität haben oder die, wo man denkt, die Compliance wird schlecht sein, die werden nicht zurückkommen und so weiter, die nimmt man natürlich nicht gerne mit, weil das stört natürlich.
So ist es. Ja.
Und dann ist es natürlich ein Problem. Oft ist es ja so, dass dann, sage ich mal, nach der ersten oder dann nach der ersten und zweiten, die dann vielleicht im New England Journal und im Lancet landen, dass dann die Leute anfangen, Studien zu machen, wo halt dann auch die Indikation ausgeweitet wird, wo halt dann noch andere Patienten dabei sind. Ja. Oft vielleicht in das, was in anderen Designs, wie jetzt zum Beispiel Real World Evidence, das heißt, das im Prinzip Kohortenstudien sind das ja, ne? Das ist jetzt ein tolles neues Wort, aber im Prinzip ist das ja dasselbe, wie wir es schon seit 20 Jahren gemacht haben. Und wo man dann auch rausfinden kann, ist das jetzt nur für die, die diese schmale Gruppe oder gilt es auch für die große Masse an Patienten?
Also auch die Studien und die Daten genauer lesen und dann, sage ich mal, nicht mit einer Studie sich zufrieden geben. Es kann auch noch mal manche Sachen
auf alle Fälle
sich ändern oder Dinge sich auch irgendwie dann neue Sachen ergeben.
Auf alle Fälle.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wir sind leider schon wieder relativ fortgeschritten. Und zwar geht es um die Zukunft des Publishing im weitesten Sinne. Man macht ja so ein bisschen die Erfahrung jetzt mit Social Medias, dass eigentlich keiner mehr ein Manuskript komplett durchliest. Meistens wird nur noch mehr das grafische Abstract, wie es so schön heißt, irgendwie mit einem Blick erfasst. Vielleicht sind auch gar nicht mehr so die Journals relevant, sondern nur noch die Klickraten. Hm. Hast du da eine Meinung, wie sich das weiterentwickeln wird?
Ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich kann ja auch nicht in die Glaskugel gucken, aber der Trend ist da, wie du sagst, der Trend ist besorgniserregend. Gerade in der jüngeren Generation mit unseren Kindern zum Beispiel, ne, die jetzt vielleicht 18 oder 20 sind, das sieht man ja zu Hause, wie die sich orientieren. Genau wie du sagst, an Überschriften. Ich hoffe, dass wir zumindest da, wo es ernst wird, das heißt also in der Wissenschaft, in der Patientenbehandlung, da wo es wirklich einen Unterschied macht, ob man das richtig gelesen hat oder nicht so richtig gelesen hat, dass da wirklich noch Leute sind, die uns dann mal später behandeln, wenn wir alt und grau sind, die auch wirklich das ganze Paper gelesen haben oder die ganze Leitlinie gelesen haben und auch wissen, wo man es anwendet oder nicht. Es ist schwierig für mich zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Das Gute bei der ganzen Sache mit der Digitalisierung, mit den Apps, mit den neuen Plattformen, die man nimmt, das Gute daran ist ja, dass vieles Wissen, was für uns zum Beispiel vor vielen Jahren, als wir Medizin studiert haben, als wir einen Doktorgrad gemacht haben, ich kann mich erinnern, ich war in Göttingen, ich musste in der Bibliothek in diesen dicken Büchern nachschlagen, wenn ich irgendwas lesen wollte. Das ist ja heute viel einfacher. Das heißt also, das Wissen, wenn man dann das Wissen auch haben möchte, ist viel einfacher zugänglich. Was ja ein Vorteil ist, ne, wenn man das so ein bisschen aufwägen will.
Also sagen wir mal so, die Information ist kürzer, aber dafür ist es mehr.
Ja.
Also und vielleicht
und auch zugänglicher.
Zugänglicher, ne? Und vielleicht kann man dadurch auch mehr selektieren und ich glaube, so gesunder Menschenverstand sollte man auf keinen Fall verlieren.
Das stimmt.
Und ich glaube auch so die klinische Erfahrung und auch die wissenschaftliche Erfahrung gibt einem ja doch auch oft manchmal ein ganz gutes Gespür dafür, ob jetzt das was taugt oder nicht.
Auf alle Fälle, ja, klar. Die klinische Tätigkeit, die klinische Erfahrung, das Gespür, was man ja kriegt mit den Jahren, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also der gesunde Menschenverstand, der zählt immer noch viel.
Jetzt sind wir beide auch nicht so viel älter als 50 und reden schon wie Rentner, ja. Aber ich glaube, wir nehmen das jetzt mal so als Schlusswort hin. Mhm. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es viel gebracht. Ich hoffe auch vielen unserer Zuhörer hat es was gebracht. Wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Zuhörer, Sie dürfen es auch gerne bewerten. Wenn Sie weitere Anregungen, Kommentare haben, bitte halten Sie sich nicht zurück und geben uns diese kund. Und ansonsten hören wir uns wieder in 14 Tagen mit dem nächsten Podcast. Tschüss, bis dann und auf Wiedersehen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.